Als wir diesen Podcast aufgesetzt haben, war klar, irgendwann muss dieser junge Mann irgendwann bei uns zu Gast sein. Er ist einer der interessantesten Nachwuchsspieler der zweiten HBL, wobei ich weiß gar nicht, ob man noch Nachwuchsspieler sagen kann, nach 5 Jahren schon in der zweiten HBL, aber er ist erst 23, hat also noch sehr viel vor sich. Rückraumspieler beim TuS in Lübbecke, ehemaliger Junioren-Nationalspieler, Riesen-Basketball-Fan, das wird alles jetzt Thema sein. Hier ist das zweite HBL-Update, der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL, heute mit Valentin Spohn, freue mich sehr. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Moin Valentin.
Hey, nette Einführung da. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Wie siehst du das denn? Habe ich das richtig gesagt? Noch interessantester Nachwuchsspieler oder sagst du, bin ich eigentlich gar nicht?
Alles ist so zwiegespalten. Also ich sehe mich schon noch als jung. Ich möchte aber nicht mehr wie ein Rookie behandelt werden. So kann man das vielleicht am besten ausdrücken. Ja. Such dir die Antwort aus, ja und nein. Ja.
Rookie, da taucht schon zum ersten Mal so ein bisschen auf. Deine weitere Leidenschaft ist Basketball. Auch darüber werden wir sprechen heute. Wichtigste Frage, aber wie geht es dir? Wo bist du gerade?
Mir geht's gut, ich bin in meinem Wohnzimmer. Ich habe mir den Ort auch so ein bisschen ausgesucht mit den Bildern im Hintergrund. Ja, ich bin ein bisschen unsanft aufgeweckt worden. Ich wohne hier in der Lübecker Fußgängerzone und da ist dann doch immer wieder Rambazamba von irgendwelchen Putzkolonnen oder jetzt im Nachbarhaus wird ein Gerüst draußen aufgebaut. Das war dann auch ein bisschen laut, wo die herumgebohrt haben. Ja, aber ich glaube, hier ist bei dir Standard, dass man Kaffee trinken muss, wenn man beim Podcast zu Besuch ist. Das mache ich jetzt auch und dann bin ich auch einigermaßen wach. Ja.
Ich glaube, das setzt sich so langsam durch, seitdem Nikolai Weber hier war. Aber das Bild, was hinter dir hängt, das finde ich sehr, sehr interessant. Da sehen wir einen Sonnenuntergang in der Savanne. Ein Elefant ist noch drauf zu sehen. Hast du das selber geschossen? Oder also warst du schon da oder willst du mal hin?
Nee, ich würde schon ganz gern hin. Ja, das Bild hat eigentlich eine ganz lustige Story. Wir haben hier einen ersten oder zweiten Mannschaftsabend gemacht. Und die Bilder, die davor hingen, sind dann im Laufe des Abends kaputt gegangen. Und da hat Florian Baumgärtner, hat es dann nachts um 3 oder so noch bei Amazon bestellt. Und seitdem hängt das Bild dann hier an der Wand. Also ja. Hat er gut ausgesucht, dankeschön.
Was hing da vorher?
Ein New York-Bild, stimmt, vom Empire State Building. Auch so ähnlich aufgeteilt, mit von klein nach groß wieder zu klein. Ja. War auch jetzt schön, aber hing auch 4 Jahre, dann durfte es auch kaputt gehen. Ja.
Und jetzt ist es wahrscheinlich Südafrika.
Genau, ja.
Zumindest die Region. Ja. Wir schauen heute weniger auf Südafrika und auf New York, sondern auf den TuS Nettelstedt Lübbecke und auf dich. Und ihr hattet, glaube ich, ein ganz angenehmes Wochenende, oder? Wenn man Freitagabend gewinnt, dann ist doch ein Wochenende meistens am schönsten, oder?
Das ist auf jeden Fall. Wir haben auch noch daheim gespielt. Das heißt nicht allzu lange Rückfahrt oder was. Ja, wir haben mit 10 Toren gewonnen. Das beflügelt einen doch dann auch mit dem Wochenende. Ich finde Samstag frei auch immer noch ein bisschen angenehmer als Sonntag, einfach weil die Läden offen haben, weil man ein bisschen was machen kann. So gerade hier in Lübbecke muss man dann doch ein bisschen weiterfahren in die nächsten größeren Städte wie Bielefeld, Osnabrück. Dann war ich am Samstag eben auch in Bielefeld und es war ja doch schön, wenn man nach dem Sieg dahin geht, wie wenn man nach einer Niederlage daheim bleiben muss. Ja.
35-25 habt ihr gewonnen gegen Fürstenfeldbruck. Sehr, sehr deutlich. Fürstenfeldbruck hat in den letzten Wochen viele Spiele sehr eng gestaltet, hat auch als Aufsteiger die ersten Punkte geholt. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Warum habt ihr Fürstenfeldbruck im Grunde keine Chance gelassen?
Ja, es war eine sehr, sehr starke Abwehrleistung. Ne? Bei 35 Toren könntest du sagen, der Angriff war sehr gut. Ne? Das war er bestimmt auch, auf jeden Fall. Aber durch die Abwehrleistung sind wir dann auch sehr schnell in einfache Konter gegangen. Gerade unsere beiden Ausnahmen haben wieder auch viele Tore gemacht. Na, und dann war das irgendwann ein Selbstläufer. Fürstenfeldbruck hat sich nicht ergeben oder sowas. Die hatten auch schon eine gute handballerische Leistung aufs Parkett da gezaubert. Nur, ich weiß nicht, du hast die körperliche Unterlegenheit dann schon irgendwann auch gemerkt. Unser Innenblock war dann mit 2,3 Meter und 2,2 Meter dann doch überlegen. Und da kommst du dann nicht drüber, wenn du im Rückraum nur 1,90 bist und versuchst, über den Block zu werfen. Na, und da gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir dann halt auch eben das Glück, dass wir immer weiter uns abgesetzt haben. Und dann war das irgendwann doch eher ein deutlicherer Sieg. Ja.
Wie zufrieden warst du mit deiner Leistung?
Es geht. Ich bin erst nach der 40. Minute wirklich, wirklich aufs Feld gekommen. Davor haben die Jungs das eigentlich schon klar gemacht. Das heißt, an dem Ausgang hatte ich nicht allzu viel beizutragen, aber ja, War okay. Wir haben gewonnen, das ist das Einzige, was zählt am Ende. Ja.
Das war der 4. Sieg für euch im 6. Spiel. Also im Großen und Ganzen könnt ihr eigentlich sehr zufrieden sein mit eurem Saisonstart, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das ist auch der 3. Sieg in Folge, glaube ich. Dresden daheim war ein bisschen undankbar. Die haben es natürlich auch sehr gut gemacht. Aber hoffen wir, dass wir das jetzt mitnehmen. Und morgen spielen wir auch schon gegen Hamburg. Ne?
Ja, das ist das Nachholspiel. Ihr habt 9:3 Punkte. Insgesamt, wir sagen es einfach jede Woche, ich wiederhole mich auch, ich weiß, aber wir müssen es nochmal sagen, die Tabelle ist völlig verschoben, Dessau auf 1 wieder, 10 Spiele, Gummersbach auf 2, aber erst 7 Spiele, also da kann sich noch ganz viel verschieben. Ihr seid Sechster, habt aber auch erst 6 Spiele, könntet also theoretisch auch morgen mit einem Sieg über Hamburg, wir nehmen am Montag auf, deswegen sagen wir morgen, wenn ihr es jetzt erst am Mittwoch hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist, aber dann sagen wir, gestern war dann die Chance auf jeden Fall da, je nachdem wie es ausgeht, nicht nur an Hamburg vorbeizuziehen, sondern auch wieder richtig in die Spitzengruppe vorzustoßen. Es ist noch nicht wirklich entscheidend, dieses Spiel, aber ist es dann gegen Hamburg schon richtungsweisend?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal richtungsweisend in dem Sinne, dass es uns möglich sein muss, diesen positiven Schwung eben aus den letzten Spielen mitzunehmen. Ne? Sollten wir das schaffen, kannst du dich halt auch eben sehr schnell auf einer Welle fortbewegen und es ist sehr viel leichter, schwierigere Spiele auch zu gewinnen. Ne? Wenn du jetzt gegen Hamburg patzt, bist du wieder gerade, ich weiß nicht, in einem Krisengespräch, in einem, du hast schon wieder verloren, in einem 9:5 Punkte sieht dann doch nicht so gut aus wie 11:3 Punkte und so weiter und so weiter. Ne? Und das wollen wir uns ersparen. Und wenn wir morgen gewinnen, hat man damit auch keine Probleme. Das heißt, es ist schon ein Stück weit richtungsgebend. Ne? Aber am Ende des Tages ist es dann doch nur ein Spiel und wir haben, glaube ich, 36 Spiele in dieser Saison. Ja, ich sag, über das Endergebnis auf der Tabelle wird sich das Spiel eben auch nicht entscheiden. Aber ja.
Das heißt, wenn man in Lübeck 3-mal nacheinander gewinnt, einen super Start hat und dann ein Spiel verliert, gibt es schon ein Krisengespräch?
Ich glaube, ich bin da ein bisschen vorbelastet von den vergangeneren Saisons. Ne? Also du hast dann relativ schnell im Kopf, was eigentlich deine Ziele für die Saison sind. Ne? Und wenn du dann so ein Spiel patzt, wird das halt alles in Frage gestellt. Das ist aber eher so ein persönliches Ding als ein Lübecker Ding an sich. Na, ich meine, jeder hier, der hierher gewechselt ist oder hier halt schon länger spielt, der ist hier aus dem Grund. Und dann hast du einfach solche Aufgaben, ganz anders ranzugehen. Das sind dann eher so, ich sag mal, Pflichtaufgaben, wenn man so möchte. Ne? Obwohl Hamburg ja eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft ist. Du gehst da aber nicht ran mit, mal gucken, was geht, sondern du musst. Und wenn du musst und dann patzt, ist es was ganz anderes, als wenn du guckst, was geht und gewinnst. Das ist...
Aber musst du, wenn du gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe spielst, oder musst du nicht eher, wenn du zum Beispiel euer nächstes Spiel am Wochenende ist, dann auswärts in Großwallstadt, musst du dann nicht erst recht, weil dann bist du der Favorit?
Ja, du musst ja gegen alle. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ne? So. Das ist ja das Spannende und auch das Doofe ein bisschen an der zweiten Handball-Bundesliga, dass jedes Team gegen jeden gewinnen kann. Ich weiß gar nicht, ob es im Sport noch so eine Bandbreite an guten Mannschaften in einer Liga gibt, so, wo wirklich der Tabellenletzte gegen Tabellenersten gewinnen kann. Und zwar mit einer reellen Chance. Ne? Also ich wollte kein Wettunternehmen für die zweite Handball-Bundesliga gestalten, ehrlich gesagt. Also wie soll man das sagen? Ich glaube, es gab auch noch nicht einen, der bei deinem Podcast richtig gelegen hat, bei dem, was am Folgetag passiert. Ne? Und ja, das ist einfach sehr schwer, ne? Und wenn du dann halt auch eben aufstärken musst, beziehungsweise willst, läuft halt so.
Aber was ist für dich persönlich besser? Also spielst du dann lieber diese Spiele gegen Mannschaften, die eben auch oben mit drin sind, so diese ganzen Big Points, oder gegen die Mannschaften von unten?
Ja, es ist schwer zu sagen, ne? Also ich spiele allgemein sehr gerne Handball. Ne? Also egal gegen wen, egal ob in der Kreisliga oder Champions League, das wäre egal. Ne? So, die Big Points sind halt so ein bisschen adrenalinreicher, würde ich sagen. Na, du stehst auf dem Spielfeld, normalerweise wären dann halt auch noch ein paar mehr Leute in der Halle. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, du bereitest dich dann nochmal ein bisschen anders im Kopf auf die Spiele vor. Deshalb würde ich schon sagen, dass die Spiele noch ein bisschen geiler einfach sind für das Sportlerherz. Aber am Ende des Tages habe ich mir den Beruf Handballer schon auch ausgesucht, weil es mir Spaß macht und dann spielst du einfach gerne, egal gegen wen, egal wann.
Da war jetzt schon ganz viel drin, wir sind schon mittendrin im Thema, da werden wir gleich nochmal raufschauen. Ich bin auch sehr gespannt bei der Hürde, die du da jetzt gerade angekündigt hast, ob du es besser machst in Sachen Tippspiel am Ende dieser Folge für das kommende Wochenende.
Bin ich auch gespannt, ja.
Lass uns aber einmal ganz kurz noch aufs abgelaufene Wochenende schauen. Ich habe gerade schon gesagt, also Dessau hat jetzt 10 Spiele, ist damit wieder Erster, hat einen Punkt Vorsprung auf Gummersbach. Gab es an diesem Wochenende für dich ergebnistechnisch irgendeine Überraschung?
Nicht wirklich, nein. Dessau ist zwar als Tabellenführer nach Rimpa gefahren. Ich selbst habe aber, glaube ich, noch nie in Rimpa gewonnen, egal ob mit Leutershausen, mit Barling oder mit Lübbecke. Das heißt, überrascht mich ehrlich gesagt nicht, dass da Rimpa einen Punkt mitgenommen hat, beziehungsweise halt da behalten hat. Und ansonsten, es gab auch einen Unentschieden und ich glaube, Dresden hat mit 6 Toren gegen Emstetten gewonnen. Ob das in der Höhe jetzt vielleicht ein bisschen überraschend war, ja, aber der allgemeine Ausgang des Spiels dann doch nicht, ne. Also für mich ehrlich gesagt keine Überraschung. Nee.
Das finde ich spannend, weil das sagen sehr, sehr viele natürlich und das sieht man auch immer wieder, wie viele Mannschaften sich gegen eine Mannschaft wie Rimpa mit dieser wirklich starken Abwehr und teilweise auch, es sind ja immer sehr, sehr wenig Tore, die bei Rimpa-Spielen einfach fallen, weil sie natürlich auch darauf setzen, so ein Spiel etwas zu verzögern und die einfach den Angriff extrem schwer zu machen. Findest du, wenn ich eben gefragt habe, eher Mannschaften von oben oder unten als Gegner besser, dann frage ich das mal anders. Was ist denn für dich am schönsten zu spielen? Das ist total blöd formuliert, ich weiß. Gegen was für eine Mannschaft, gegen was für eine Art von Handball spielst du am besten? Was macht dir am meisten Spaß, wenn du gegen ein Team wie Rimpa mit dieser Abwehr spielst oder wenn es ein total offener Schlagabtausch ist und ein Gegenzug nach dem anderen? Wobei, da wird der Rückraum ja auch überspielt.
Ja, ja, ich muss die Frage ein bisschen zweigleisig beantworten. Einmal macht es mir sehr Spaß, gegen Mannschaften zu spielen, die eher eine defensivere Abwehr stellen. Es gibt es in der zweiten Liga dann noch nicht so häufig, aber da ich vom Rückraumwurf lebe, ist es dann schon ein bisschen nerviger, wenn du eine 3-3-Abwehr an der Mittellinie hast. So, das ist zum Spaßfaktor. Ansonsten, für die Fans ist es immer angenehmer, wenn du einen Schlagabtausch hast und am Ende mit 1 oder 2 Toren gewinnst. Na, deshalb würde ich das schon sagen, dass das auch eher so die interessanteren und ticken nervenaufreibenderen und eben spannenderen Spiele sind. Ja, so kann ich das vielleicht formulieren. Wenn du auf Rimpa jetzt so eingehst, ich finde, Rimpa ist so die klassische Zweitligamannschaft im Sinne von, die spielen seit 6 oder 7 Jahren in der Aufstellung zusammen. So, die haben eine Erfahrung, da können manche anderen Vereine überhaupt nicht mithalten. Egal, ob Emstetten der zweite Liga-Riese ist oder nicht, ne? Oder das Urgestein eben der zweite Liga. Aber das ist, wenn du so lange eben mit einer Mannschaft halt harmonierst und Spielzüge hast, die du vielleicht vor 5 Jahren schon einstudiert hast, dagegen können neu formierte Mannschaften eben nicht bestehen. Das Problem hatte Lübecker auch sehr lange, weil wir eben jetzt seit 3 oder 4 Jahren immer 8 Abgänge, 8 Zugänge hatten. Ja, dann wird es gegen solche Vereine eben sehr schwer. Ne?
Das heißt, auf Dauer ist das Potenzial von Rimpa nicht zu unterschätzen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Letzter Blick auf die Tabelle. Ich habe schon gesagt, Dessau vor Gummersbach, dahinter Hamburg, Lübeck, Schwartau, Hamm ist 5. und dann kommt eben Lübbecke. Ganz unten sehen wir Hüttenberg, das deutlich in Hamburg verloren hat. Bietigheim, aufgrund auch von erst 3 absolvierten Spielen, das ist wirklich Wahnsinn. Und eben ganz unten Fürstenfeldbruck. Das nur der kleine Ausblick auf die Tabelle. Wir waren schon mittendrin, wir sind mittendrin im Gespräch mit Valentin Spohn, wollen ihn aber erst einmal ein bisschen mehr vorstellen. Was sind seine Karrieresteps? Du hast sie gerade schon ganz kurz angerissen. Nach einem kurzen Break vertiefen wir das. Valentin Spohn ist heute in dieser Folge zu Gast. Du kommst aus Berghausen bei Karlsruhe. Wenn ich an Karlsruhe denke, dann denke ich immer an den Wildpark und an Fußball. Wie wird man dort Handballer?
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, ich selbst bin mit dem KSC nicht ganz so herz- und leidenschaftlich dabei. Ich bin zum Handball gekommen, da war ich erst 3 Jahre alt oder sowas. Mein längster Freund, seine Eltern haben dann wohl beschlossen, dass er zum Handball geht und ich wurde einfach mitgeschickt. Und danach habe ich den Ball eigentlich nie wieder aus der Hand gegeben. Das war eher nicht wirklich meine Entscheidung, sage ich mal. Mein Dad kommt aus dem Fechten. Meine Mom hatte mit dem Leistungssport an sich nicht wirklich was zu tun. Deshalb war Handball eigentlich eher ein Zufallsprodukt. Nichtsdestotrotz bin ich doch froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, auf jeden Fall, ja.
Wäre es eine Möglichkeit gewesen, auch in den Fechtsport einzusteigen? Hast du das mal ausprobiert?
Für mich nicht, nee, aber mein Dad hat bei Tauber Bischofsheim gefochten. Das war von Karlsruhe dann auch einfach deutlich zu weit weg. Und ich glaube, es stand auch nicht wirklich zur Debatte, also, nee.
Du brauchtest einfach auch den Ball?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch eher der Teamsportler als der Individualist. Es macht einfach mehr Spaß, wenn du einen Sieg zusammen feierst, als alleine, ja.
Deine Anfänge waren beim TSV Jöhlingen, dann in der Jugend ein Jahr noch in Durlach und sonst später bei der SG Pforzheim-Eutingen. In den jungen Jahren, Wen hatte der kleine Valentin da als Vorbild?
Ich hatte immer Pascal Henz als Vorbild. Gab es auch eine Zeit lang, wo ich mit Irokesen rumgelaufen bin, so wie viele, glaube ich. Ne? Ich habe den Mann mit so Haargel, aber ohne Farbe, dann halt hochgestellt. Das war immer mein Riesenvorbild. Ja. Je älter ich dann geworden bin, desto eher habe ich dann doch auch Vorbilder in anderen Bereichen des Lebens gefunden. Ne? Und ein Riesenvorbild für mich ist trotzdem LeBron James. Ich habe den auch tätowiert auf der Wade, wissen glaube ich ein paar. Das heißt, bin ich da ein bisschen vom Handball weggekommen und ein bisschen eher auf die internationale Ebene gegangen. Ja.
Du hast das Gesicht von LeBron James tätowiert oder sein... Ja, sein
ganzes. Nee, ich habe diese Cleveland-spezifische Pose, wo er da steht und die Hände so hochreißt. Das war, glaube ich, auch lange an der Hallenwand von Cleveland gehangen, das Foto. Das habe ich auf der Wade tätowiert.
Wann hast du das machen lassen oder seit wann trägst du ihn?
Seit 4 Jahren jetzt. Ja, gar nicht wahr, seit 3,5 Jahren ungefähr. Das war in Baling, habe ich mir das tätowieren lassen. Und seitdem trage ich es auch. Es sind ein paar Tattoos seitdem dazugekommen. Aber es ist trotzdem mein Wichtigstes, was ich habe.
Ja. Gab es da einen speziellen Anlass dazu oder hast du ihm einfach schon mehrere Jahre auch zugejubelt und gesagt, jetzt muss der auch mal tätowiert werden?
Ja, doch, es war eher Zweiteres. Es war dann einfach nur noch eine Frage der Zeit. Bis man sich das erste Tattoo sticht, überlegt man sich das lange und hat dann verschiedenste Vorstellungen, wie es wird. Und man fängt vielleicht auch nicht mit sowas an. Aber als ich dann die klischeehaften Sachen quasi abarbeitet habe, dann war das erste mit richtiger Bedeutung. Und ja.
Wen hast du noch so tätowiert? Oder gibt es noch andere Sportpersönlichkeiten, die deinen Körper zieren?
Nee, das nicht. Also ansonsten habe ich keine persönlichen Ikonen oder sowas halt. Ansonsten sind es dann doch eher Basic-Sachen.
Das heißt, wann kommt Pascal Henz dazu?
Mal gucken.
Und
mal,
wo vor
mal
allem?
Mal gucken. So, auf meinem Bein habe ich keinen Platz mehr. Da müsste ich eine andere Stelle finden für.
Ja. Das muss auf jeden Fall etwas. Ja, also die Frisur von ihm ist natürlich sehr hoch auch. Also,
ja, das stimmt.
Würde den Rücken einnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Zurück zu dir und zum Handballerischen, also Pascal Henz, so ein bisschen dein Vorbild. Warst du eigentlich immer im Rückraum auch unterwegs oder hast du andere Positionen nochmal ausprobiert?
Nee, immer. Klar, in der Jugend spielt man auch sich mal Mitte, mal links aus oder sowas, aber ich sag mal, ab der C-Jugend habe ich nie was anderes gespielt als Rückraum links. Ja. So, war dann auch meiner Größe entsprechend. Ja.
Kannst du dich noch an dein Zweitligadebüt entwickeln? Also du bist dann von Pforzheim irgendwann nach Leutershausen gegangen und hast dort mit 18 Jahren zum ersten Mal zweite Liga gespielt.
Genau, ja. Also ich bin mit 16 Jahren in die dritte Liga nach Leutershausen gekommen. Und wir haben es dann geschafft, nach 2 Jahren sportlich aufzusteigen. Wir hätten es im ersten Jahr auch schon geschafft, aber da war leider das Geld ein wenig knapp. Konnten wir also nicht aufsteigen. Das heißt, haben es dann nach dem zweiten Jahr endlich geschafft. Und dann war ich auch mit Stefan Salger, mit Philipp Bauer, mit Sascha Pfatteicher, mit Moritz Mangold und wie sie alle heißen, in dem Team zusammen und haben dann ein
Das war die Erfolgsmannschaft, mit der ihr aufgestiegen seid.
Genau, und mit dem wir auch dann das Zweitliga-Jahr bestritten haben. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, dass wir mit 36 oder 35 Punkten dann doch vielleicht die beste Abstiegsmannschaft der zweiten Liga waren, die es seit langem gab. Es war ziemlich, ziemlich undankbar. Ne? Danach hat sich das ja auch so ein bisschen aufgespalten, sind alle ihre eigenen Wege gegangen. Wäre schön gewesen, wenn die Mannschaft vielleicht noch ein paar Jahre hätte zusammenbleiben können, aber so ist es nun mal im Sport. Ne? Man weiß nie, was passiert, was das nächste Jahr bringt. Man kann es auch nicht wirklich planen, aber mich jetzt dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ja. Das heißt, undankbar bin ich für die Zeit auf jeden Fall nicht.
Ja, und du hast damals auch sehr, sehr stark gespielt. Ja. 193 Treffer erzielt, bester Torschütze deines Teams.
Ja, gut. Sie haben es mir auch erlaubt und ich durfte auch sehr oft aufs Tor werfen. Das vergisst man ja auch immer. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft und eben auch eine sehr, sehr, wie nennt man das, fürsorgliche Mannschaft. Ne? Da war nicht so dieses, wenn du ein Tor machst, muss ich auch eins machen oder ich möchte nicht, dass du wirst, weil ich möchte mich selbst präsentieren. Das gab es bei uns nicht. Das heißt, es war schon schön. Doch, es ist nicht schlecht gelaufen für mich, aber wenn es besser gelaufen wäre, wären wir vielleicht in der zweiten Liga geblieben. Das wäre dann doch vielleicht ein Ticken wichtiger gewesen als 193 Tore. Ja.
Aber ist dir deine Torquote persönlich sehr wichtig? Also ich habe Juri Knorr neulich bei Hand aufs Harz natürlich gehört. Ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, klickt euch nach dieser Podcast-Folge unbedingt mal bei Hand aufs Harz rein. Juri Knorr hat gesagt, das ist ja eigentlich das, wenn man ein Spiel nicht gesehen hat. Auf den Wert schauen dann alle, auf die Torquote logischerweise, auch wenn der nicht immer ganz viel über das Spiel aussagt. Aber wie ist es bei dir persönlich? Ist deine Torquote dir wichtig oder was ist dir noch im Spiel wichtig?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, sie wäre mir nicht wichtig. Ich glaube, jedem ist hier irgendwie wichtig, weil es ja trotzdem auch wieder so ein Automatismus ist nach dem Spiel. Du guckst aufs Handy, du machst die DKB-App auf oder beziehungsweise die Bundesliga-App auf und guckst, wer hat wie viel Tore gemacht und du weißt halt auch ganz genau, dass die Leute drauf gucken. Nur sie ist mir nicht mehr so wichtig, wie sie schon mal war. Es gab eine Zeit lang, da habe ich mich darauf schon sehr, sehr fokussiert und mich vielleicht auch ein Stück weit darüber identifiziert, wie viel Tore mache ich im Spiel. Und dann hattest du so einen Paukenschlag wie, du bist vielleicht der beste Volltorschütze der Liga, steigst aber ab. Was bringt dir das dann? Also dann war ich in Balingen und dann war es auch mehr oder weniger egal, ob du 8 Tore gemacht hast oder 2. Wenn du zum Team gepasst hast, wenn du harmoniert hast, hast du gespielt, wenn nicht, dann nicht. Und da habe ich mich dann irgendwann so ein Stück weit davon entfernt, würde ich sagen. Na, jetzt ist mir ein Sieg so viel wichtiger, als 10 Tore im Spiel zu werfen. Aber ich bin auch jetzt 3 Jahre in Folge nicht aufgestiegen, obwohl es das Ziel war. Na, dann verändert man, glaube ich, seinen Blick so ein bisschen darauf. Obwohl ich erst 23 Jahre alt bin, habe ich doch schon einiges dann erlebt, sage ich mal sportlich. Und auch oftmals, meine Meinung über manche Dinge verworfen. Ja.
Inwiefern?
Ja, sowas halt als Paradebeispiel, ne? So, dass Tore pro Spiel einfach nicht ganz so wichtig sind, wie ob du in der Tabelle oben oder unten stehst. Dass der MVP-Titel oder Torschützentitel in der zweiten Liga nicht den großen Stellenwert hat, wie er vielleicht haben sollte. Ne? Zum Beispiel bei der NBA geht der NBA-Titel an mit das beste Team normalerweise, ne? So, und das ist im Handball halt nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Und auch wenn du der Top-Torschütze bist, so, was bringt dir das, wenn dein Team dann am Ende absteigt? Ne? So, das ist.
Ja, also viele Faktoren spielen damit rein. Ja. Definitiv. Hast du eigentlich, wenn wir nochmal auf deine Mannschaftskollegen von damals schauen, die du gerade alle genannt hast, Beispiel Stefan Seiger.
Ja.
Hast du zu dem noch viel Kontakt? Tauscht ihr euch aus?
Nicht so viel, wie ich gern hätte, aber doch, man schreibt dann doch immer mal wieder, ja. So.
Oder Moritz Mangold?
Ja, das ist einer meiner besten Freunde. Wir kommen ja beide auch aus Karlsruhe und ich sag mal, dank Corona, einer der wenigen Vorteile, hatte ich dann doch viel Zeit in Karlsruhe in meiner Heimat und habe mich mit ihm auch zusammen dann fit gehalten. Ne? Man hat sich dann doch irgendwann auch jeden Tag gesehen und das war dann halt die letzten 3 Jahre davor und nicht so. Und da für die Zeit bin ich dann doch schon sehr dankbar. Ne? So ähnlich war es mit dem Sascha Patteicher, kommt auch aus Karlsruhe, kommt aus demselben Dorf wie Mo.
Das ist ja schon super, wenn man unter den Kumpels einen Torwart auch hat, oder? Dann
so, auf jeden
geht
Fall.
Er ins Tor und du kannst ein bisschen Torwurf üben und ein bisschen schrauben.
Genau so haben wir es auch gemacht, ja.
Ja. Ja. Und Philipp Bauer siehst du ja die Woche jetzt wieder.
Ja, ich freue mich drauf, morgen schon, ja, das wird cool. Bei ihm ist ähnlich wie mit Stefan Seiger, ich habe nicht ganz so viel Kontakt mit ihm, wie ich gern hätte. Ich glaube, das ist einfach so über die Jahre, man verliert es dann auch ein bisschen. Ne? Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehen kann. Ne?
Nach dem Abstieg mit Leutershausen bist du nach Balingen gegangen und es war insgesamt nur 1 Jahr. Rückblickend, wie würdest du dieses Jahr beschreiben?
Es war so, dass ich in Leutershausen in Balingen für die Zukunft in Balingen unterschrieben hatte, als sie noch erste Liga gespielt haben. Mein Vertrag damals war auch tatsächlich nur für die erste Liga gültig. Und als dann Balingen sportlich abgestiegen ist, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und da war ja so ein Konstrukt um Martin Strobel drumherum, noch ein paar andere größere Handballnamen, dass ich gesagt habe, ja, möchte ich trotzdem unbedingt hin. Wir werden das Zweitliga ja bestimmt erfolgreich gestalten und man steigt auf. Dem war dann nicht so. Wir hatten dann auch nach 3 Monaten sowas den ersten Trainerrauswurf und es war ein ziemlich holpriges Jahr. Ne? Es war auch lehrreich. Ich war da auch so der typische junge Spieler, vielleicht auch eher mich dann selbst im Fokus gehabt als mannschaftsdienlich gespielt, was dann auch nicht wirklich dienlich war in meiner Karriere. Ne? Und dann habe ich in Lübeck danach unterschrieben, auch für die erste Liga, die dann auch am letzten Spieltag abgestiegen sind. Das war dann ziemlich unglücklich. Nur ich würde es ja in Balingen als lehrreich empfinden. Ich würde es nicht nochmal so machen. Aber ja, ich bin trotzdem dankbar für das, was es mir gegeben hat. Ja.
Was würdest du denn anders machen?
Ich würde mich selbst anders verhalten, würde ich sagen. Ich würde nicht ganz so drauf drängen, auf Spielzeit. Oder ich würde mich auch nicht auf Versprechen verlassen von manchen Leuten. Ich würde eher quasi, sag ich mal, ja, wie soll man das richtig formulieren? So, sag ich mal, mich mehr ins Mannschaftsgefüge versuchen zu integrieren. Ich hatte am Anfang eine ganz andere Vorstellung von Konkurrenzdenken zum Beispiel. Ich dachte, dass du immer deinen Mitspieler auf der Position dominieren musst, bis ich dann irgendwann eine Verletzung hatte. Das war so Dezember rum und mit Markus Stegefeld, der jetzt auch einer meiner besten Freunde geworden ist, das erste Mal so richtig geredet hat. Da muss man sich mal überlegen, nach 4 oder 5 Monaten, wo wir zusammengespielt haben, dann durch Glück, durch Pech, wie man es auch nennen möchte, waren wir dann gleichzeitig verletzt. Er mit einem Kreuzbandriss, ich mit Achillessehnenproblem. Der mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie dumm eigentlich meine Denkweise war. Ne? Dann war es so ein Ticken zu spät auch für mich, dann um das in Balingen vielleicht in meinen Kopf reinzubekommen, vielleicht von der Mentalität her ein bisschen zu switchen. Was ich dann aber in Lübeck von Tag 1 zum Beispiel umgesetzt habe. Das wäre so ein Punkt, den ich niemals wieder so machen würde. Ne? So, wo ich das Baling an sich vorgeworfen habe, was aber überhaupt nicht mit dem Verein, mit den Spielern oder sonst irgendwas zu tun hatte, sondern einfach nur mit deiner eigenen verschobenen Denkart und Weise eines Rookies. So sind wir wieder beim Einstieg, warum ich das Wort an sich dann für mich selbst nicht mehr verwenden würde. Ja.
Das heißt, nach 4, 5 Monaten habt ihr eigentlich gemerkt, Mensch, der andere Kerl ist doch ganz vernünftig. Eigentlich ganz nett.
Ja, er ist eigentlich zum Beispiel auch der Grund, warum ich dann die ersten Tattoos hatte, weil du hast dann auf einmal jeden Tag miteinander gechillt, hast dich gespielt, sonst irgendwas. Ne? Er ist dann doch sehr tätowiert gewesen.
Also kann man auch sagen, sozusagen, diese Verletzung hat euer Verhältnis untereinander natürlich geprägt, aber auch eben deine Denkweise auf den Handball komplett geändert?
Auf jeden Fall, komplett. Wir haben dann auch, manchmal abends, so manchmal auch bei einem Bier, manchmal ohne Alkohol zusammengesessen, irgendwelche Spiele angeguckt. Wenn man dann sagt, guck mal das an, so wie du da auf der Bank sitzt. Ne? Wenn ich ein Tor mache, ich stehe auf, ich jubel. So, wenn du ein Tor machst, du denkst so, ja, scheiße, warum hat er nicht verworfen? Ne? So, wie dumm bist du? Was ist das für eine Denkweise? Wenn der Trainer das sieht, der wechselt jemanden ein, der auf der Bank steht, nicht jemanden, der auf der Bank sitzt. Na, so basic Sachen einfach. Na, da gibt's viele, viele andere Weisen. Na.
Das heißt, es ist eher dein Weg gewesen, deine Entwicklung hin Richtung, ich muss ein Teamspieler werden.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb ist es mir jetzt auch so wichtig. Ne? Deshalb ist, glaube ich, auch dieses viele Tore werfen, wenige Tore werfen. Deshalb hat sich das auch so total verschoben in meiner Wahrnehmung.
Ja. Das bedeutet ja auch, wenn wir dieses Interview 3, 4 Jahre vorher führen, würde das sich jetzt gerade ganz anders entwickeln.
Hätte ich was ganz anderes gesagt, ja. Ja. Aber ich glaube, das ist bei jedem so. Ich meine, ich hoffe doch sehr, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich vor 4 Jahren war. Und ich hoffe auch, dass ich in 4 Jahren nicht mehr der Mensch bin, der ich jetzt bin, weil das würde bedeuten, ich habe mich nicht weiterentwickelt. So, wäre keine schöne Vorstellung, ne? So, das heißt, ja. Sollte hoffentlich normal sein, ne?
Oh, die würde mich sehr freuen. Definitiv. Aber was wäre dann in 4 Jahren? Ich meine, man kann sehr schwierig nur in die Zukunft schauen, aber was sind denn da so deine Ziele? Wir werden auch gleich noch auf das Thema Juniorennationalmannschaft kommen. Ist das dein Anspruch, dass man sagt, irgendwann möchte ich eigentlich auch mal in ein paar Jahren im Kreis der A-Nationalmannschaft sein, zumindest beobachtet werden?
Ich glaube, jeder Leistungssportler, ich sage mir das vielleicht nicht Profisportler, sondern Leistungssportler muss diesen Gedanken haben. Ansonsten darfst du dich so nicht bezeichnen. Wenn du nicht an der Spitze irgendwann stehen möchtest, so, dann lass es. So, ansonsten verschwendest du einfach nur deine Zeit. Also ich gehe da mit vollem Herzen hin, ne, und ich möchte gucken, wo es mich hintreibt. Und da A-Nationalmannschaft dann doch das höchste der Gefühle ist, ne, also die Spitze des Sports, ne, natürlich möchte man da irgendwo hin. Aber jeder kann sich selbst definieren. Ne? Also ich möchte einfach so das Maximum meiner Karriere, meiner sportlichen Karriere rausholen. Und ja, wo mich das hinführt, bin ich mal gespannt. So, das sieht man dann in 4 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, keine Ahnung. Aber bis dahin ist das Streben nach dem Höchsten ist meine Motivation. Ne?
Was muss denn da passieren, damit dieses Streben weitergeht? Also ist es zwangsläufig erstmal ein Aufstieg mit Lübeck oder?
Ja, doch. Also das wäre, sag ich mal, die Idealvorstellung. Aber das ist ja auch das Schöne am Sport. Ne? Also du kannst das nicht planen. Wenn du mich fragst, was muss dafür passieren? Keine Ahnung. So, wenn ich das wüsste, würde ich jetzt da sitzen und ein Buch schreiben und eine Lehrphilosophie, mach's genau nach dem Plan und du kommst an die Spitze. So, das funktioniert aber nicht. So, das ist ja
auf jeden
Schöne.
Fall ein Bestseller.
Ja, das bestimmt. Das haben auch viele versucht. Die meisten Bücher davon sind trotzdem Crap. Ne? So, du kannst nicht dein Leben leben nach Plan, weil es ist nicht alles einfach planbar. Ne? So, gerade im Sport. So sieht man ja jetzt auch. So, Corona. So, einfach komplett dazwischen gefunkt. Bei vielen vielleicht die Karriere vorzeitig beendet, bei vielen Karriere vielleicht sogar Pusher gewesen. So, du kannst es aber nicht planen, du weißt nicht, was dich da von außen beeinflusst. Und deshalb, ich kann dir die Frage ehrlich gesagt einfach nicht beantworten, was dafür passieren muss. Ich weiß es nicht, ich kann nur weiter mein Leben weiterleben. Ja, genau.
Am Ende ist es ja vor allem wichtig, dass du auch mit der Art und Weise, wie du jetzt wo auch immer unterwegs bist, im Reinen bist. Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Das sagt unser Trainer eigentlich auch gefühlt nach jedem Spiel. Wenn du danach ins Spiel gucken kannst und sagst, du hast dein Bestes gegeben, ist es immer gut genug. Ja, und so, sofern ich das weiter kann, bin ich zufrieden. Wenn nicht, sollte ich mir Gedanken machen. Ja.
Inwiefern, wenn du Emil Kurtagic schon ansprichst, pusht er dich auf deiner Position? Gibt es da auch mal Sonderschichten und so weiter? Oder sprichst du mit ihm auch einmal über diese Dinge?
Sehr viel, ja. Aber was das anbelangt, ich habe bei keinem anderen Trainer bisher meinen Vertrag verlängert, außer bei Emir. Ich glaube, das sagt viel aus. Ich bin jetzt auch nicht hier, um Lobeshymnen über ihn zu singen oder sonst irgendwas. Nur, ja, ich glaube, meine Beziehung zu ihm ist bekannter. Also, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Ja, was macht sie im Detail genau aus? Also worüber redet ihr? Redet ihr einfach über einfach Details in deinem Spiel oder
auch,
es muss
auch,
ja zwischenmenschlich auch komplett passen?
Es ist so eine Mischung zwischen detailliertem Spiel, Persönlichkeitstaktik, sonst irgendwas, ne? So, oder auch halt eine Art von Lebensphilosophie, die übereinstimmt. Ne? Ich weiß nicht genau, ob das deine Frage so beantwortet, aber ich bin halt echt nicht hier jetzt, um über ihn Lobeshymne zu singen. Also das ist nicht meine Art und Weise.
Text ein bisschen wie er, offensichtlich.
Vielleicht, ja. So, es wäre jetzt nicht falsch, das zu sagen. Wir kommen dann, glaube ich, doch trotzdem aus unterschiedlichen Mentalitäten her. Ne? Das, keine Ahnung, weiß nicht. So, ich bin nicht so der Arschkriecher, und wenn ich über jemanden nur positive Dinge sagen könnte, brauche ich, weiß ich, möchte ich nicht, keine Ahnung.
Aber so kommt es auch einfach überhaupt nicht rüber. Also so, ne? Also in diesem Podcast darf man natürlich genauso kritische Worte wie auch Lobeshymnen loswerden. Wir wollen ja einfach die Menschen einfach nur besser kennenlernen. So.
Und ich bin ja auch vorher bei dem Podcast so reingegangen. Ich wollte nicht mich selbst verkaufen auf die bestmögliche Form, sondern wenn, dann ehrlich. Weil wenn man sowas macht in so einem Gespräch, keine Ahnung, ich glaube, ich könnte mir meine Zeit besser vorstellen als nicht die Wahrheit zu sagen, ja, als irgendwo hinzugehen und einfach nur versuchen, mich in ein besseres Licht zu rücken. Das ist nicht meine Art, so wurde ich nicht erzogen. Deshalb bin ich lieber offen und ehrlich als falsch. Ja.
Und damit lernen wir dich eigentlich am besten kennen, weil das ist ja meine Intention mit diesem Podcast, dich kennenzulernen, genau, dass wir mal erfahren, wie tickt dieser Valentin Spohn eigentlich. Und dieser Valentin Spohn, wenn wir schon beim Thema waren, ist irgendwann einmal in die Junioren-Nationalmannschaft tatsächlich ja gekommen, weil du dir eben einen Namen gemacht hast. Wann war das genau? Kannst du dich noch dran erinnern?
Boah, 2014, glaube ich, war das erste Mal Jugendnationalmannschaftseinladung. Vielleicht ein bisschen vorher, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, welche Daten das waren. Ich war bei Jugendnationalmannschaft, war ich zwar immer dabei, habe aber kein großes Turnier mitgespielt. Und also bis auf das letzte, doch, stimmt, ich habe Weltmeisterschaft. Ja, nee, ehrlich gesagt, nee, ich habe kein Jugendnationalmannschaftsspiel mitgespielt, aber Europameisterschaft und Weltmeisterschaft bei der Juniorennationalmannschaft, die habe ich dann mitgespielt. Das heißt, nach der Jugend rausgekommen, also nach der Jugend zur Junioren war ich dann Teil des Kaders, und ja, doch, die Zeit hat mir viel Spaß gemacht. Würde ich aber nicht als die prägendste Zeit meiner sportlichen Karriere bezeichnen. Ganz im Gegenteil, mir war Leutershausen zum Beispiel immer wichtiger als die Nationalmannschaft, weil sie mich weitergebracht hat. Ich war auch auf einem ganz anderen Leistungslevel als manch andere in der Junioren-Nationalmannschaft. Wenn man sich jetzt einen Marian Michalczyk oder Tim Sutton oder sowas anguckt, die waren dann doch einfach sportlich einfach einen Schritt weiter. Also macht man sich nichts vor. Ich hatte auch nicht die allergrößten Spielanteile da. Und es war dann immer nice to have. Ne? Es war so ein schöner Ausstieg, mal auch mit anderen Leuten zu trainieren, auch mal, sag ich mal, mit Gleichaltrigen sich zu messen. Das war super cool. Man hat auch viele Leute kennengelernt. Ne? So mit Joel Bierlim oder Moritz Schade habe ich ja danach auch zusammen in Lübeck direkt gespielt. War dann auch durchaus von Vorteil, ne? Sich da vorher kennengelernt zu haben. Aber sportlich gesehen würde ich nicht sagen, dass die Junioren-Nationalmannschaft mich irgendwie geprägt hat. So, das war Vereinsleben, Vereinstraining, Vereinsspiele und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist dann selbsterklärend. Ja.
Finde ich sehr spannend, weil du natürlich aber auch einer, so bist du euch auch raus, der trotzdem sagt, wenn ich das Adler-Trikot trage, ist es natürlich eine Ehre und etwas Besonderes.
Auf jeden Fall, aber ich würde einen deutschen Meisterschaftstitel immer einer ja, einer Medaille irgendwie bei einer EM oder WM vorziehen, glaube ich. So, keine Ahnung, das ist irgendwie so das, womit du länger zusammen bist mit denen. Also mit den Leuten umgibst du dich jeden Tag, nicht nur 4 Wochen im Sommer. Na, das ist mir persönlich wichtiger und du suchst dir ja auch zum Beispiel deine Mannschaft aus. Du unterschreibst irgendwo einen Vertrag, wo du sein möchtest. Also hoffe ich doch, dass die meisten Leute das so machen, dass sie auch wirklich dort dann sein wollen. Ne? So, dein Land suchst du dir nicht unbedingt aus. Na, also klar, gab es ein paar
aber ich weiß, was du meinst. Also wenn du diesen Kader berufen...
Ja, du wirst berufen, du suchst dir das nicht aus. Ne? Das ist so für mich der springende Punkt. Ne? So, das heißt, du wirst mich nie zitieren hören, ich möchte Nationalmannschaft spielen. Ich möchte so gut es geht sein. So, ich möchte so hoch wie möglich hinausfliegen. Ne? Aber also, du wirst jetzt nicht von mir die Überschrift sehen, Valentin Sporn möchte unbedingt in die A-Nationalmannschaft. So, das ist nicht meine Denkweise. Das ist so.
Okay, das heißt, für dich ist es...
Wenn es so kommt so, dann freue ich mich. Ja, aber...
Es ist so, dass das Streben in deiner Karriere geht so weit zu sagen, du möchtest so gut sein, dass du in eine Nationalmannschaft berufen werden kannst, aber du sagst nicht, das ist jetzt das, was ich gerade will.
Genau.
Ja. Okay, dann habe ich es verstanden.
Genau, das ist meine Philosophie.
Trotzdem eine letzte Frage, weil ich das neulich gelesen habe. Ich wollte einmal noch von deiner Erfahrung, weil du bist ja am Ende des Tages, auch wenn es dann vielleicht für dich nicht so ganz bedeutsam ist und im Lebenslauf aber drin steht, Vize-Europameister mit der Junioren-Nationalmannschaft. Und Vierter bei der Weltmeisterschaft. Stimmt es eigentlich, dass du aber bei einem Turnier die Finalspiele verpasst hast, weil du plötzlich krank wurdest?
Ja, es war ziemlich heftig. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem ich da auf dem Zimmer war. Auf jeden Fall musste dann auch sehr schnell ausquartiert werden. Also man könnte sich fast so vorstellen wie Corona-positiv. Ich hatte sehr hohes Fieber dann auf einmal, Kopfschmerzen, alles drum und dran. Ich glaube, es war einfach halt eine Sommergrippe, ne? Hat mich da total erwischt und kam von jetzt auf nachher, das war bei der Silbermedaille von der Europameisterschaft. Es war, glaube ich, nach der Hauptrunde oder was? Es war auch ein ziemlich komischer Verlauf, weil ich hatte einen Tag extrem hohes Fieber und nach 2 Tagen danach konnte und wollte ich schon wieder spielen. Also es war ein bisschen cringe, aber ja doch, da war ich dann auf jeden Fall raus. Da wurde dann Robin Egelhoff für mich damals nachnominiert. War ja auch schön, weil ich meine, dann konnte jemand anders es auch noch genießen und mit auf dem Treppchen am Ende stehen.
Ganz, ganz kurz, bisschen cringe. Mhm. Ich glaube, das müssen wir für den einen oder anderen doch übersetzen. Was bedeutet das?
Bisschen komisch, bisschen, ja doch, unangenehm, weiß nicht, so freie Übersetzungsmöglichkeit. Ja.
Hast du dich eigentlich auch dahinsichtlich jetzt verändert, wenn du sagst, in den letzten 3, 4, 5 Jahren hat sich deine Persönlichkeit und dein Denken geändert, dass wenn du sagst, damals war ich krank, wollte eigentlich 2 Tage später aber schon wieder spielen. Würdest du das heute genauso machen?
Vor Corona ja, nach Corona nee. Man überdenkt es ja schon. Ne? So, ich meine, gab es ja auch diese Riesenstory mit Sebastian Feist, die, glaube ich, jeder Handballer auch gehört hat, als er da gestorben ist und wonach er dann auch immer quasi, musst du dich ja selbst hinterfragen, kannst du wirklich spielen? Und trotzdem würde ich, wenn ein wichtiges Spiel wäre, würde ich, glaube ich, trotzdem krank aufs Spielfeld gehen. Nur jetzt mit Corona musst du ja auch zum Beispiel diesen Zettel unterschreiben, so du bist gesund und sonst irgendwas, da machst du dir, glaube ich, nochmal andere Gedanken. Es war gar nicht lange her, da war bei uns im Training auch jemand, der hat einfach gesagt, ja, er hat leicht Schnupfen, er hat leicht Husten oder was, er würde jedes normale Training würde eigentlich mitmachen, aber er muss zu Hause bleiben, einfach um den negativen Test abzuwarten.
Ja.
Das sind Sachen, die würdest du vorher nicht machen. Die machst du jetzt halt. Also in der Hinsicht ja auf jeden Fall, aber da glaube ich nicht durch eigenes Hinterfragen, sondern durch die äußeren Umstände, die jetzt eben gegeben sind. Ja.
Ich würde mit dir abschließend noch ein bisschen gerne über Nettelstedt sprechen, über den TuS. Du bist dorthin gewechselt, dort inzwischen Leistungsträger, letztes Jahr auch dort erfolgreichster Rückraumschütze deines Teams gewesen. Wenn ich dich jetzt frage, was ist das Besondere? Hast du eigentlich eben schon gesagt, vor allem auch deine Beziehung natürlich zum Trainer? Klar, die brauchst du immer. Aber was macht den Verein aus?
Der Verein hat sich ja jetzt auch schon deutlich umstrukturiert, seitdem ich nach Nettelstedt gekommen bin. Ich hatte, seit ich angekommen bin, jetzt 3 verschiedene Trainer. Denselben Geschäftsführer, ein Glück. Aber 2 sportliche Leiter zum Beispiel. Das ist schon eine deutlich, deutlich andere Struktur jetzt. Deshalb kann man... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, TuS in Lübeck muss ich auch erstmal neu wieder identifizieren. Wir sind jetzt deutlich jünger. Wir hatten früher zum Beispiel den Ruf, dass du eher ausländische Spieler verpflichtest, so eher mit Geld eher um sich wirfst und nicht, sag ich mal, zukunftsorientiert wirtschaftest. Das ist ja jetzt zum Beispiel ganz anders. Wenn man unsere Mannschaftsaufstellung sich anguckt, wurden alle verpflichtet mit dem Gedanken, dass sie jung und hungrig sind. und wirklich Lust haben zu spielen und nicht nur den letzten Vertrag ihrer Karriere abstauben. So, na, und ich bin sehr froh, gerade hier zu sein. Ist aber auch wieder so, TuS in Lübbecke ist der Ort und der Verein und die Mannschaft eben, die ich mir ausgesucht habe, um hier zu spielen. Deshalb habe ich ja auch verlängert. So die ja, das Allgemeine drumherum, ich weiß nicht, so das, ich lebe zwar in Lübbecke, ich kenne aber nicht viele Leute hier persönlich. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, das könnte jetzt auch ein anderer Ort sein, nur die Verantwortlichen, die hier sind, so wegen denen bin ich hier und für die bleibe ich auch hier, beziehungsweise wegen denen bin ich auch hier geblieben. Das ist dann so ein bisschen anders, ja. Es ist schwer in Worte zu fassen, ich kann es nicht genau erklären, ich gebe gerade mein Bestes, verhaspel mich aber gefühlt nur. Ja, ich meine, tja, ich weiß nicht, habe ich deine Frage zu Genüge beantwortet? Keine Ahnung, ja.
Spürt man trotz dieser Umstrukturierung auch noch die Tradition?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt letzte Woche darüber gesprochen mit dem Minden-Lübbecke-Derby. Das war erst gestern, habe ich mit dem Joel Bierlem telefoniert. Da meint er, er hofft so sehr, dass ich einmal dieses Derby miterlebe, Minden-Lübbecke zu spielen. Ich habe das selbst halt bisher noch nicht mitspielen dürfen. Aber es ist halt so einfach so, da spürst du halt genau diese ganze Tradition, die hier wirklich ist. Wenn du hier im Café sitzt und die Leute dich ansprechen, sagen sie, ja, damals Bogdan Venter, damals Talan Dushebaev, damals. Ne? Also nur Tradition, nur in der Historie rumblättern gefühlt. Ne? Hier waren einfach mal mit die besten Handballer der Welt. Der Verein möchte auch irgendwann wieder hinkommen, aber die Leute vergessen das ja nicht so schnell. Die erzählen bis heute noch, wo sie 1995 mit dem Auswärtsbus mitgefahren sind und europäisches Niveau gespielt haben. Da merkst du die Tradition schon sehr. Das ist auf der einen Seite schön und motiviert und auf der anderen Seite denkst du dir, ja, Jungs, aber als die Zuschauer da waren, waren trotzdem nur 1-2 in der Halle von 3 möglichen und ihr erzählt, dass ihr früher hier 4-5 irgendwie reingequetscht habt, obwohl es eigentlich gar nicht möglich war. Na, das ist so, ja, man unterstützt dann vielleicht doch eher ein bisschen die Tradition als die Gegenwart, aber das liegt ja auch an uns. So, wenn ich mir überlege, wie wir die letzten 3 Jahre hier gespielt haben, kann ich den Fans in keiner Weise einen Vorwurf machen, da bin ich jedem dankbar, der geblieben ist. Also, und so war es die Jahre davor wahrscheinlich auch. Also, das ist, hier wurde es halt so ein bisschen gespickt mit dem sportlichen Misserfolg und dann natürlich halt auch der Unzufriedenheit dafür, aber so ist es ja überall.
Ja. Also vielleicht, du sagst, sie unterstützen die Tradition, vielleicht ist es auch einfach, sie unterstützen die Hoffnung, dass diese Erfolge irgendwann wiederkommen, weil sie, da setzen sie auf.
Bin ich bei dir, ja. Also, das ist ja auch nur für die breite Masse gesprochen. Ne? Es gibt jetzt so wie überall auch, gibt es ja hier die treuen Fans, die sind super, also machen wir uns nichts vor. Na, also, du merkst aber trotzdem, dass die breite Masse sagt, ach Gott, früher war ich auch mal beim Handball und ja, der Talan Dushebaev und bla und blub, haben keine Ahnung vom Handball an sich, so wussten aber den Namen, ne, hatten aber Ahnung, dass der Weltstar schlechthin war. Ne, so, und da merkst du es halt schon, dass die Stadt Lübbecke und auch die Umgebung hier, wo Minden ja auch dazu gehört, wo Lemgo jetzt auch nicht so weit weg ist, dass die schon sehr handballtraditionell ausgebildet wurde in der Vergangenheit. Ja.
Du hast gerade schon über Minden gesprochen. Nochmal Thema Hand aufs Harz und Juri Knorr. Auch er hat angesprochen, dass es ja klar diese Rivalität gibt. Gerade ist ja die Situation, Minden spielt in Lübbecke. Aber er sagt auch, dass das Verhältnis Lübbecke-Minden, auch weil es vielleicht gerade in unterschiedlichen Ligen einfach oder aufgrund von unterschiedlichen Ligenzugehörigkeiten nicht stattfindet, wird es ein bisschen aufgebauscht medial. Siehst du das auch so? Oder ist unter den Fans tatsächlich ein bisschen Erzrivalität noch da?
Ja, also unter den Fans auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Aber so zwischen den Mannschaften an sich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kenne ein oder zwei von denen wirklich persönlich. Naja, und das aber auch nicht durchs Handballfeld, sondern halt abseits vom Handballfeld. Und ansonsten so, man hat noch nie miteinander gesprochen, man kennt sich eigentlich gar nicht. Das könnte jetzt auch Hannover sein, das wäre egal. Na, ich würde mich dem nicht entziehen, wenn wir in derselben Klasse wären, dann wird man, glaube ich, trotzdem doch eher wieder so eine Rivalität hinbekommen, weil man ja inzwischen sogar in derselben Halle spielt. Aber so würde ich nicht sagen, dass es unter den Vereinen die Rivalität gibt. Aber wenn du die Fans fragst, so, ich habe weil ich gerade eben einkaufen war, habe ich so von Firma Melita so einen GWD-Kaffee gesehen mit dem Symbol drauf. Habe ich auch ein Schmunzeln im Gesicht bekommen, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht im Lübecker Supermarkt unangebracht. Aber ja, das ist halt...
Mindenkaffee in Lübecke?
Ja.
Skandal. Wir decken hier die Skandale auf, glaube ich. Das, ob das gesetzlich erlaubt ist, weiß ich nicht. Wann gibt es denn das Derby wieder?
Schau. Mal gucken, ja. Da hängt ein bisschen von GWD ab und ein bisschen von uns ab. Ich hoffe nächstes Jahr und ich hoffe doch eher im Oberhaus als in der zweiten Liga, aber ja, sind wir wieder beim Thema so, wenn ich das planen könnte, ja, dann wäre es nicht Sport.
Ja, man kann wenig planen, hast du jetzt oft gesagt, du entwickelst dich und entwickelst dich aber natürlich selber weiter. Warum passt dahingehend die zweite HBL so gut? Was ist an der Liga so gut für junge Nachwuchshoffnungen?
Es ist einfach die beste zweite Liga der Welt. Ne? Das ist so mit der Place to be, um dich auszubilden, wenn du es eben nach oben hin noch nicht geschafft hast. So, wo die erste Liga vielleicht eher noch ins Ausland guckt und da irgendwelche Top-Talente und Top-Stars verpflichtet, guckt die zweite Liga dann doch eher deutschlandregional. Ne? Und wenn man sich gerade auch jetzt schon wieder die Vereine anguckt, wen die verpflichtet haben und wer wieder am Durchstarten ist mit 18, 19, 20 Jahren, gibt es keinen besseren Platz, um für junge Spieler auch wirklich Spielanteile zu bekommen. Man darf ja auch nie vergessen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du in einem Verein aufwächst und dann in die erste Liga mit hochgezogen wirst oder ob du wechselst und dann, sag ich mal, Break-Even-Point, so Stunde Null, der jede Sekunde deiner Spielzeit arbeiten muss. Das darf man nicht vergessen. Und da ist die zweite Liga dann doch ein Stück weit einfacher, sich da reinzuspielen, weil du eben halt nicht die, ich weiß nicht, 20 Netto-Spieler vor dir hast, die spielen müssen, sondern weil du wirklich mit deiner eigenen Qualität glänzen kannst.
Letztes Thema, Riesen-Basketball-Fan. LeBron James auf der eigenen Haut. Wann erleben wir eigentlich mal, dass sich jemand das Gesicht eines Handballers in Deutschland tätowiert? Warum sind so viele Handballer auch Basketball-Fan? Was macht die NBA so richtig?
Auf der einen Seite so haben sie eine riesen Vermarktungsstrategie. Ne? Jeder Mensch kennt Michael Jordan, jeder Mensch kennt spätestens nach seinem Tod Kobe Bryant. Ne? Also ich hoffe auch, dass jeder Mensch LeBron James kennt. Ne? Das sind Sportikonen, das ist zum Teil ihre Leistung geschuldet, zum anderen aber auch einfach eine unfassbare Vermarktungsstrategie. Ne? So, das machen die amerikanischen Sportarten schon richtig gut. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. So, warum kennen so viele Leute Tom Brady, obwohl sie keine Ahnung vom Football haben? Also und so weiter und so weiter. Das ist dann, da haben sie uns einiges voraus. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein extrem athletischer Sport, der dem Handball dann noch ein bisschen nahe kommt, nur dass die Leute da nochmal einen Kopf größer sind. So kann man vielleicht die Faszination Basketball im Handball beschreiben. Nur wenn du so fragen würdest, gibt es wahrscheinlich noch mehr Handballer, die den Fußballsport so interessant finden. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine richtige Überschneidung Handball-Basketball gibt, ob man das so sagen kann oder ob es einfach nur die allgemeine menschliche Faszination der Überathleten einfach ist. Ne? Weil wenn jemand mit 2,8 Meter groß so hoch springt und so schnell rennt, dann ist es normal, dass man fasziniert ist. Ne?
Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich lebe hier ja auch nur in meiner kleinen Podcast-Bubble. Und jede Woche, also ich habe jetzt von 10 Folgen vielleicht 6, 7 mindestens haben Basketball angesprochen.
Ja. Ja.
Basketball und Handball, die Parallelen sportlich gesehen liegen ja auf der Hand.
Ja.
Es ist nicht nur der Ball,
ja.
Es ist noch viel, viel mehr.
Ja.
Aber warum, du sagst es schon, Vermarktungsstrategie ist ein Riesenthema. Ja. Viele Handballer, fast jeder Handballer kennt Basketball, aber das würde mich mal persönlich interessieren, wenn wir nach Amerika schauen, wie viele Basketballer kennen wirklich Handball. So.
Ich weiß
nicht. Was können wir vom Basketball, ich sage jetzt nicht, wir müssen den Anspruch haben, den Handball aus Deutschland in den USA zu platzieren, aber was müssen wir in Deutschland im Handball, in der Sportart generell besser machen? Was können wir lernen, um eben auch zu wachsen?
Tja, wir müssen uns selbst hinterfragen, wie können wir Handball der breiten Masse zum Beispiel näher bringen. Handball ist so eine unfassbar attraktive Sportart, so was links und rechts außen mit Sprungkraft, mit Dreher, Gegendreher, Heber, Kopfleger alles machen können, das passt gefühlt in kein Highlight-Video, weil es zu viel ist, was selbst in einem Spiel teilweise vorkommt. Aber wir kriegen es dann doch hin, die 2 Minuten 30 Sendezeit von Sky im Zusammenschnitt mit einer doppelten Zeitlupe von einem Aufsetzer-Durchbruch sowas zu bringen, weißt du? Da haben wir schon noch extrem viel Potenzial. Wie kann es sein, dass der erfolgreichste Torschütze in der DKB-Handball-Bundesliga-Geschichte, dass es von dem nicht ein einziges YouTube-Video gibt? So, vergleich damit Karim Abdul-Jabbar, na, so, da ist YouTube voll. Du musst nur K eingeben und er kommt schon. Also gibst du Kyun Shin Yoon oder wie er heißt, also kein Disrespect an der Form, aber ich meine, das unterstreicht schon meinen Punkt, dass ich nicht mal wirklich genau weiß, wie er heißt, obwohl der über 7 Tore im Durchschnitt über keine Ahnung wie viele Jahre in der Handballkarriere gemacht hat, ne? So, das ist, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich habe meinen Punkt deutlich gemacht. Ne? Das ist so, da haben wir verdammt viel, viel Potenzial. Da muss jeder Verein auch für sich halt eben die Strukturen nutzen, die er hat, um da vielleicht ein bisschen mehr zu machen, dass ein 12-jähriges Kind auf YouTube Handball findet und nicht dann doch irgendwann zum Basketball oder zum Fußball oder sonst irgendwas geht, wo es eben einfach nur Social Media technisch besser vertreten ist. Das ist der einzige Punkt. So, wir kriegen irgendwann den Ruf oder haben den Ruf einer Bauernsportart, weil es mehr Bilder von Handballern gibt, die Bier in der Kabine saufen, als wie sie einen Ball von 12 Metern in den Winkel werfen oder von links außen einen Dreher machen. So, warum? Verstehe ich nicht. Es wäre so leicht, wir sind so große Athleten, wir, weiß nicht. Es ist dann auch doch eher wieder für die breite Masse zu spielen als Basketball, aber nein. Ja, das ist ein bisschen mein Dilemma, ne? Man hört es vielleicht auch ein bisschen raus, aber das Schöne ist...
Das ist ja auch ein schwieriges Thema, definitiv.
Auf jeden Fall, aber das Schöne ist ja, dass man sehr viel Potenzial hat und das Potenzial kann man nutzen. Ja, so, und man sieht ja auch, ich möchte auf keinen Fall alles schlecht reden, ganz im Gegenteil, man sieht ja auch schon sehr deutlich.
Wir müssen ja drüber reden, um besser zu werden.
Ich sag nur, man sieht ja auch schon jetzt in den letzten Jahren, wie das schon deutlich nach vorne gegangen ist. Ne? Also nehme ich einfach nur den Social Media Kanal von Thyssen Lübbecke, da hat sich in den letzten 2 Jahren so viel getan. Ne? Das ist schon beeindruckend. Ne? Also, und das ist zwar immer noch natürlich noch nicht Level Los Angeles Lakers Basketball, aber es ist schon deutlich, deutlich gut nach vorne gegangen. Ne? Also, den Fortschritt darf man ja jetzt nicht vergessen bei dem Ganzen. Nur, ich sage, wir haben Potenzial, das sollten wir als Sportart nutzen, ansonsten verlieren wir irgendwann komplett den Anschluss und werden vielleicht als Nummer 2, Nummer 3 Sportart in Deutschland abgelöst. Und das will ich nicht sehen. Ne?
Ja. Wir müssen einfach sagen, nochmal Thema NBA, sie sind einfach auch früher gestartet. Das ist ja auch...
Klar, obwohl...
Du meinst...
Obwohl, ja, was heißt früher gestartet? Basketball, sag mal, 1960er, 1970er Jahre waren prägend und wegweisend. Handball war vom Feldhandball auf Hallensport, ich weiß gar nicht, 1955, 56, sowas.
Früher gestartet in Sachen Social Media wahrscheinlich, etc.
Okay. Ja gut, ja klar.
Mit
klar, gut.
Marketingstrategie.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da sind die sowieso Vorreiter. Ja, da bin ich voll bei dir.
Und du meinst Kyung-Shin Yoon oder Yoon Kyung-Shin.
Ja, genau.
Wie man auch immer sagen möchte.
Ja.
Insgesamt 7-mal Torschützenkönig in der HBL.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Aber Thema Social Media und Thema Podcast und Thema Spotify. Wir haben die Spotify-Playliste, denn wir wollen dann natürlich auch ein bisschen mal wissen von den Spielern hier in der zweiten HBL. Was hören die eigentlich in der Kabine? Nimm uns mal mit in die Kopfhörerwelt von Valentin Spohn, wenn du in der Kabine bist, konzentriert aufs Spiel. Was läuft auf deinen Kopfhörern? Welche 3 Songs packst du auf unsere Spotify-Playlist Kabinenfunk?
Ich bin selbst Musikwart bei uns. Das heißt, bei mir läuft nicht über Kopfhörer, sondern über die Anlage. Ja, aber ich hätte nur 2 Songs, weil das somit meine Lieblingssongs sind. Das wäre einmal Dodi von Shindy und einmal Sicko Mode von Travis Scott.
So, das sind so. Warum die beiden?
Ja, Sicko Mode von Travis Scott ist einfach so das... Ja, das beste Sport-Pusher-Lied, was es gibt für mich. Und Dodi von Shindy, ich bin ein riesen Shindy-Fan. Als das Lied rausgekommen ist, das war Goosebumps, so, es war einfach ein krasses Gefühl, ne, als der endlich nach 2 Jahren keine Musik wiedergekommen ist. Ne, also, das heißt, jedes Mal, wenn ich mich daran zurückerinnere, kriege ich einen ähnlichen Adrenalinschub im Körper wieder. Und deshalb gehört es bei mir auf jeden Fall rein. Ja.
Also, nach dieser Folge unbedingt ein Abo dalassen bei unserer Spotify-Playlist der zweiten HBL-Stars. Kabinenfunk. Jetzt kommen wir zum kommenden Spieltag. Du tippst, du hast einen Anspruch. Du musst jetzt liefern gleich. Kurzes Break und dann schauen wir aufs Wochenende.
Alles klar.
Valentin Spohn tippt das kommende Wochenende. Bevor wir das machen, kurz auf euer eigenes Spiel geblickt. Nachholspiel gegen Hamburg. Wir haben schon ausführlich vorhin drüber gesprochen. Worauf wird es ankommen? Wer wird es machen?
Wir werden es machen. Es wird sehr, sehr stark auf die Abwehrreihen drauf ankommen, weil Hamburg hat einen verdammt guten Angriff. Und auch wir, würde ich sagen, haben genug Tore jetzt geschmissen, um zu zeigen, dass wir sehr gut Angriff spielen können. Das heißt, es wird Torwart und Abwehr entscheiden.
Solltet ihr gewinnen? Und euer Spiel am Wochenende auch gegen Großwallstadt. könntet ihr auf einen Aufstiegsplatz klettern.
Das wäre unser Anspruch, ja. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Ja. Wir tun unser Bestes dafür.
Ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Schwierigkeiten zwischen wann musst du, wann sollst du, wann kannst du, eigentlich musst du immer. Ja. Auswärts in Großwallstadt, ja. Vom Papier her seid ihr trotzdem das Favoritenteam. Nimmst du diese Favoritenrolle an?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man darf die Favoritenrolle aber halt auch nicht unterschätzen. Ne? Das ist so ein bisschen 7 Meter werfen. Du musst den Ball reinmachen, weil es ist ja ein freier Wurf. Der Torhüter hat aber den psychologischen Vorteil, weil wenn der Ball reingeht, sagt jeder, okay, waren 7 Meter. Wenn er den Ball hält, ist er der Held. Naja, wenn du den Ball reinwirfst als Schütze, okay, das waren 7 Meter, hast du ein Tor gemacht. Wenn du verwirfst, scheiße, wie kann er denn einen freien Ball verwerfen? Naja, das ist so, ich würde es vielleicht nicht ganz so extrem darstellen mit der Favoritenrolle, aber es ist doch auch eher leichter als Nicht-Favorit in ein Spiel reinzugehen als Favoritenrolle.
Ja. Spannender Vergleich, ja, verbildlicht das aber ganz gut. Großwallstadt gegen TuS in Lübbecke am Sonntag um 17 Uhr. Dein Tipp logischerweise?
Sieg, ja. Sieg Lübbecke.
Überrascht? Ja. Natürlich nicht. Zeitgleich übrigens am Sonntag, das sind die beiden Sonntagsspiele am Nikolaustag, Dessau gegen Ferndorf.
Ich sag Ferndorf gewinnt.
Dann schauen wir mal an den Anfang des Spieltags und machen diesen 11. Spieltag, denn das ist er am Ende des Tages, auch wenn noch nicht alle 10 Spiele absolviert haben. Und schauen mal von vorne an. Am Freitag geht's los. Um 19 Uhr mit Gummersbach gegen Eisenach.
Das wird Gummersbach machen, ja.
Halbe Stunde später ist Anpfiff in Lübeck. Der VfL Lübeck-Schwartau hat die HSG Konstanz zu Gast.
Das wird Bad Schwartau machen, ja.
Und am Samstag hat dann endlich auch mal Bietigheim wieder ein Spiel. Auswärts in Emstetten, 4. Spiel.
Ja, ich glaube, das macht Emstetten einfach, weil es so unfassbar schwer ist, nach so einer langen Pause wieder reinzukommen. Und in Emstetten ist auch sehr unangenehm ist zu spielen. Sage ich, Emstetten gewinnt.
Okay, spannender Tipp. Mal schauen, was jetzt kommt mit Rimpa gegen Elbflorenz.
Ich habe bisher nur auf Heimspiele getippt, ne? Dann sage ich jetzt, dass Dresden Elbflorenz gewinnt, ja.
Okay, also da haben wir einen Auswärtssieg. Ja. Wilhelmshaven gegen Hamburg. Kleines Nordduell.
Hamburg. Hamburg gewinnt, ja.
Hüttenberg hat Aue zu Gast.
Das macht Hüttenberg. Und? Aue, ähnliches Thema. Die haben auch erst, ich glaube, das 5. Spiel wird es von denen sein. Ja. Oder sowas. Ja. So, ja, es ist einfach verdammt schwer. Ja.
Und letztes Spiel Fürstenfeldbruck gegen Dormagen.
Das macht Dormagen. Ja.
Das sind die Tipps von Valentin Spohn, an denen sich Valentin am Ende des Tages messen muss.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
Alle Spiele der zweiten HWL seht ihr natürlich live bei Sportdeutschland TV. Sowohl unter der Woche als auch dann der komplette Spieltag am Wochenende. Valentin, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke auch. So, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr interessante Einblicke, ja. Meinungen und Einblicke einfach ja in die Gedankenwelt sozusagen von dir. Wir werden dich weiter verfolgen. Sehr gespannt, wo dein Weg noch hinführt. Und wie gesagt, in 3-4 Jahren gerne wieder.
Ja, mal gucken. Ja. Dankeschön.
Und wenn auch ihr bis dahin natürlich keine Folge verpassen wollt, bis Valentin und ich hier uns wieder zusammenschalten, dann lasst unbedingt ein Abo da, kommentiert, schreibt uns gerne, wir kriegen super viele Zuschriften, das freut uns sehr über diesen Podcast, also macht weiter so, vielen Dank euch fürs Zuhören, nächste Woche sind wir wieder am Start, das war das zweite HBL-Update mit Valentin Spohn, euch eine schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Vom, ciao.